nicht, wie es euch geht. Also mir geht das öfters so, wenn ich sonntags Sonntag ist und eine Predigt kommt, dann habe ich so das Gefühl, ich habe ja die ganzen anderen Predigten, die ich gehört habe, eigentlich müsste ich die erst nochmal hören, da habe ich so vieles noch nicht verinnerlicht und eigentlich, ja, weniger ist manchmal mehr. Man hört immer so viel Neues und das andere, was eigentlich auch wichtig ist, das versandet schnell bei mir. Bei euch ist das wahrscheinlich anders. Deshalb möchte ich auch heute nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, was wir schon mal hatten. Nicht in der Predigt, aber in der Gebetswoche. Und zwar geht es um den letzten Abend der Gebetswoche. Und an diesem Abend ging es um Wachstum, um geistliches Wachstum. Ich stieß während der Gebetswoche abends zu Hause im Internet auf ein Buch von John Ortberg mit dem Titel »Das Leben, nach dem du dich sehnst«. Witzigerweise fand ich das Buch ein paar Minuten später in der Kiste, die 3 Meter von mir wegstand, die Sandra mal von irgendwo mitgebracht hatte. Ich glaube, hier aus der Gemeinde irgendwie so eine Kiste aus diesem Schrank, den wir da mal hatten. Jedenfalls, ich habe das angefangen zu lesen und einiges aus dem Buch hat mich sehr angesprochen. Und ich möchte heute was machen, was ich normalerweise so nicht mache. Karl Otto, du hattest letzte Woche auch was gemacht, was du normalerweise nicht machst. Du hattest nämlich 3 Zettel dabei. Und ich sag dir, das war gut. Ich möchte heute auch, ein Teil von meiner Predigt kommt aus dem Buch. So, der mittlere Teil werde ich aber auch dann noch ankündigen. Ich möchte einfach ein paar Gedanken weitergeben, die mir wichtig geworden sind. Und ich hoffe, dass ihr auch davon einen Gewinn haben werdet. Das Ziel meiner Predigt ist, zu ermutigen, Schritte zu gehen und geistlich zu wachsen. Ich möchte darüber sprechen, ja, was hat es mit diesem Wachstum eigentlich auf sich? Warum sprechen wir eigentlich darüber? Warum ist es überhaupt wichtig zu wachsen? Wem bringt das was? Und auch darüber, was verhindert geistliches Wachstum? Was kann man da vielleicht aber auch gegen tun? Ich möchte euch jetzt zuerst einen kurzen Film zeigen. Und in dem geht es auch darum, was für das Wachstum einer Pflanze wichtig ist. Und was auch die limitierenden Faktoren sind.
Heute geht es um das Pflanzenwachstum und warum es vergleichbar mit einem alten, kaputten Fass ist. Also los geht's mit dem Minimumgesetz. Formuliert hat es der deutsche Agrarwissenschaftler Karl Sprengel 1828. Etwas später wurde es vom deutschen Chemiker Justus von Liebig erweitert und bekannt gemacht. Das Gesetz beschreibt das Pflanzenwachstum und dessen Zusammenhang mit benötigten Faktoren. Solche Faktoren sind zum Beispiel Licht, Wasser, Temperatur und Nährstoffe. Jede Pflanze braucht unterschiedlich viel oder wenig der jeweiligen Faktoren oder besser gesagt Ressourcen. Das Minimumgesetz besagt, dass die Ressource, die in geringster Menge vorhanden ist, auch über das Wachstum entscheidet. An einem Beispiel wird das noch viel klarer. Betrachten wir mal eine Pflanze X auf einer Blumenwiese. Es ist Sommer, sehr heiß und es hat lange nicht geregnet. Die Pflanze hat nur 50% des benötigten Wassers und 70% der benötigten Nährstoffe. Würden wir jetzt also versuchen, mit dem Dünger einen Wachstumszuwachs zu bewirken, würde es nicht funktionieren. Warum? Weil die knappste Ressource das Wasser ist und das haben wir ihr nicht gegeben. Das kann man sich super mit dem Bild der Minimumtonne merken. An dieser Tonne sind einige Bretter abgefault und deshalb reichen sie nicht mehr bis zum Rand. Eines ist weiter unten abgebrochen als die anderen. Versucht man jetzt, in dieser Tonne Wasser zu sammeln, geht das nur bis zu der Höhe des niedrigsten Bretts. Das ist bei dieser Tonne das mit Minimum beschriftete an der Vorderseite. Und so ist das mit dem Pflanzenwachstum. Die Pflanze kann nur so schnell wachsen, wie es ihr die knappste Ressource erlaubt. Falls einer von euch Spaß am Gärtnern hat, sucht also die Ressource, die am geringsten vorhanden ist und helft ein bisschen nach, dann sollte das Wachstum besser werden. Das Minimumgesetz wird übrigens von dem Optimumgesetz ergänzt. Da geht es darum, das Optimum für jede Pflanze herauszufinden oder zu kennen. Sind dann alle Ressourcen in der optimalen, also der besten Menge vorhanden, wächst die Pflanze so schnell wie nur möglich. Falls ihr nicht so gerne gärtnert, wie sieht's aus mit Sport? Wer noch was über den Mensch und das Thema Muskelkater wissen will, klickt mal hier das Video an. Also bis gleich, macht's gut und ciao. So, Tag zusammen. Heute geht es um...
Reicht. Die Präsentation brauchen wir gleich erst. Sag dann Bescheid, wenn du die erste Folie anmachen kannst. Ja, war eine gute Erklärung, oder? Eigentlich könnte ich mich jetzt auch wieder setzen, wenn wir das jetzt einfach so auf den geistlichen Bereich übertragen. Weiß jeder, was wichtig ist. Behaltet doch bitte einfach die Erklärung aus dem Film einfach mal so im Hinterkopf, wenn wir jetzt über geistliches Wachstum sprechen. Und versucht selber rauszufinden, was da so die Faktoren sind, die Wachstum begünstigen bei dir oder dies bei dir vielleicht auch konkret verhindern. Wir hatten in der Gebetswoche darüber gesprochen, dass Gott alles auf Wachstum ausgelegt hat. Die Schöpfung, die Pflanzen, die Tiere und die Menschen. Wachstum ist einfach was Natürliches. Das hat Gott da reingelegt. Ein Organismus oder ein Lebewesen, das nicht wächst, das ist nicht normal. Dann stimmt was nicht. Ja, da stimmt was nicht und dann kann dieses Lebewesen letzten Endes auch nicht seiner Bestimmung nachkommen. Bei dem Reich Gottes, auch darüber haben wir gesprochen, dass Gott auch das Reich Gottes auf Wachstum ausgelegt hat. Ja, und da frage ich mich manchmal, ob Gott da nicht besser dran getan hätte, wenn Gott das selber bauen würde oder nur mit seinen Engeln. Aber Gott hat sich überlegt, dass er sein Reich mit uns, mit mir, unvollkommenen Menschen bauen will. Und das können wir natürlich nicht aus uns selber heraus, auch wiederum nur durch die Kraft und den Geist, den er in uns gelegt hat, ja, in alle, die gelegt hat und legen, immer mehr legen möchte, alle, die von Neuem geboren sind. Vielleicht kannst du jetzt mal die erste Folie drauf machen. Ich möchte gerne die Bibelstellen nochmal vorlesen, die wir an diesem Abend in der Gebetswoche hatten. Sie waren auch in Ja, stimmt. Achso, ich muss selber machen. Hier, stimmt, habe ich ja gesagt. Sie waren auch in Gemeinde aktuell abgedruckt. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Epheser 4, Vers 15. Ja, wir sollen an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen. Ja, was ist die Wahrheit? Für Menschen, deren Haupt Christus ist, ist die Wahrheit das Wort Gottes, die Bibel. Und wenn wir anfangen, die Bibel in Frage zu stellen, dann wird auch unser Glaube und unser Wachstum stagnieren. Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Kolosser 1, Vers 10. Ja, wir mit diesem Vers sehen, dann, da steht einfach, wir sollen uns so verhalten, dass es Gott gefällt, dass es seiner würdig ist. Und ja, wir werden aufgefordert, Früchte hervorzubringen. Ja, Früchte hervorbringen, Wachstum. Und wir werden aufgefordert, Gott immer besser kennenzulernen. Noch eine Stelle. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. 1. Thessalonicher 3, Vers 12. Aus diesem Vers wird deutlich, ja, dass Gott es ist, der uns letztlich wachsen lässt. Eine Pflanze kann auch nicht aus sich selber wachsen. Sie kann kein Wasser und kein Licht hervorbringen. Was kann die Pflanze tun? Sie kann sich zur Sonne drehen. Sie kann vielleicht zur rechten Zeit ihre Samen abwerfen, dass sie vom Wind davon getragen werden. Aber letzten Endes ist es Gott, der das Wachstum schenkt, wenn wir dafür bereit sind, wenn wir mitmachen. Ja, er muss wachsen, die letzte Stelle, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, Johannes 3, Vers 30. Ja, dieser Vers, er muss wachsen, ich muss abnehmen, das ist auch eine spürbare Auswirkung von geistlichem Wachstum. Ja, das heißt, dass mein Ego kleiner wird, dass ich mich selber weniger wichtig nehme, dass ich Gott die Ehre gebe für alle Dinge, die er vielleicht durch mich tun möchte, tut. Egoismus ist, glaube ich, die größte Sünde der Menschen, angefangen von Garten Eden bis heute. Und dadurch, dass wir zum Glauben gekommen sind, dass wir Christen geworden sind, haben wir zwar grundsätzlich erkannt und zugegeben, das eingestanden und wir haben Vergebung bekommen. Aber wie oft holt mich mein Ego trotzdem wieder ein? Jeden Tag. Noch ein anderer Gedanke, der dahinter steckt, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Das bedeutet auch, dass andere Menschen in meinem Verhalten und in meinen Worten Gott erkennen, dass sie Gott begegnen können. Ja, wenn ich jetzt hier vorne stehe und predige, was seht ihr dann? Seht ihr jemanden, der sich gerne reden hört, der sich selber gerne präsentieren möchte? Oder ist ja Gottes Reden zu spüren? Wird euer Herz angerührt durch das, was der Prediger sagt? Ja? Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Ich werde gleich noch auf konkrete Ziele zu sprechen kommen von geistlichem Wachstum. Aber ich möchte jetzt zuerst mal noch bei diesem Ist-Zustand bleiben, über den Ist-Zustand und über die Hoffnung auf Veränderung. Und da komme ich jetzt auf das Buch zu sprechen. Wie sieht der Ist-Zustand bei uns aus? In dem ersten Kapitel von dem Buch, da geht es um unsere Hoffnung auf Veränderung. Und ich habe mich da wiedergefunden, vielleicht tut ihr das auch. John Ortberg schreibt, dass wir oft über uns selber enttäuscht sind. Wir haben das Gefühl, dass nicht alles so ist, wie es sein sollte. Und ein Teil von diesen Enttäuschungen ist dabei auch naheliegend. Ja, wir würden gerne besser aussehen, wir hätten gerne andere Fähigkeiten, wir wären gerne bessere Eltern, ein besserer Ehepartner, ein besserer Freund. Wir spüren so unsere Unzulänglichkeiten. Und ja, wir spüren, da kann ich mich mit einschließen, dass es uns wichtig ist, dass wir vor anderen gut dastehen. Ja? Und wir könnten mir glauben, das ist mir wichtiger, als ihr das vielleicht denkt. Und das enttäuscht mich. Ich bin auch schon mal enttäuscht darüber, wenn ich merke, dass ich nicht längere Zeit beten kann, ohne dass meine Gedanken abschweifen. Ich bin enttäuscht darüber, dass ich merke, wie wenig ich Gott immer noch erst liebe. Wie egoistisch ich bin mit meiner Zeit, mit meinen Beschäftigungen, dass ich mich doch sehr viel um mich selber drehe oder um einen kleinen Kreis von denen, die mir nahestehen. Manchmal enttäuscht mich das. Ja? Und dann ist es so, dass ich manchmal merke, wenn ich so merke, wie ich hinter meinen Erwartungen zurückbleibe, dass mich das nicht mal stört. Und dann bin ich über meine eigene Enttäuschung enttäuscht. Und so ging das mir und geht es mir auch oft, wenn ich darüber nachdenke, wie wichtig mir das ist, andere Menschen für Jesus zu gewinnen. Wie wenig es mich oft berührt, wenn ich denke, dass Menschen, die Jesus nicht annehmen als ihren persönlichen Retter, der für sie gestorben ist, dass sie dann ewig verloren gehen. Ja, woher kommt die Enttäuschung? Er schreibt, eine übliche Antwort ist vielleicht, dass es am fehlenden Selbstbewusstsein liegt. Daran, dass man sich selbst nicht so annehmen kann, wie man ist. Die Antwort ist auch vielleicht zum Teil richtig, aber eigentlich spiegelt diese Enttäuschung auch das tiefer liegende Problem dar, dass ich an dem Versuch scheitere, die Person zu sein, die ich nach Gottes Vorstellung sein sollte. Ihr kennt bestimmt diese Comicfigur Popeye. Ich glaube, die war im Junior drin oder so, ne? Früher. Ich weiß nicht. Jedenfalls, er schreibt von Popeye, das war so ein Matrose mit der Pfeife im Mundwinkel, der wusste, wer er war. Das war ein einfacher Seemann, der Spinat kalt aus der Dose aß, Pfeife rauchte und nichts anderes sein wollte, als er war. Der war mit sich im Reinen. Ich bin, was ich bin, das schien Popeye zu sagen. Er erwartete nicht viel an Wachstum und an Veränderung. Er ließ sich gar keine Möglichkeit, was zu werden, was er nicht war. Mach dir nicht zu viele Hoffnungen, schien er zu sagen. Erwarte nicht zu viel, ich bin, was ich bin. Vielleicht denkst du auch öfters, ich schaffe das nicht. Ein Leben zu führen, das ich nach Gottes Vorstellung sein sollte, hätte leben sollen. Ich habe meine Berufung verfehlt. Und ich habe Gott dadurch enttäuscht. Ich habe ihm die zentrale Rolle, die er so gerne in meinem Leben spielen würde, entzogen. Ich habe mich geweigert, Gott wirklich Gott sein zu lassen. Und ich habe seinen Platz selber eingenommen. Ich bin, was ich bin. Aber das ist nicht alles, was wir sind. Wir sind dazu berufen, die Person zu sein, die Gott sich vorgestellt hat, als er uns erschaffen hat. Dieser Sinn, der steht auch hinter dem Gebet von Søren Kierkegaard, wenn er sagt, mit deiner Hilfe, Herr, werde ich jetzt ich selbst werden. Es geht bei dem geistlichen Wachstum um den geheimnisvollen Prozess, den auch der Paulus beschreibt, in Galater 4, Vers 19. Da schreibt er, ich erleide von neuem Geburtswehen, bis Christus in euch Gestalt annimmt. Das Ziel vom geistlichen Wachstum ist es, so zu leben, als hätte Jesus ungehinderten Einfluss auf mich, auf uns. Natürlich leben wir immer noch selber mit unseren ganz individuellen Fähigkeiten, mit unserem Temperament, mit unserer Erbmasse und mit unserer Geschichte. Jeder hat seine eigene Geschichte. Aber geistlich zu wachsen, das bedeutet, immer mehr so zu leben, als ob Jesus an unserer Stelle leben würde. Und das wahrzunehmen, was Jesus durch unsere Augen wahrnehmen würde. Und das zu fühlen, was er fühlen würde. Und dann so zu handeln. Ich weiß nicht, wie es euch geht, oft reduziere ich mein geistliches Leben als so einen bestimmten Teil meines Lebens, der irgendwie getrennt zu sein scheint von dem Rest, von meinem sozialen Leben, von meinem Berufsleben. Und vielleicht geht es dir auch so. Und du versuchst so von Zeit zu Zeit dein geistliches Leben auf die Reihe zu bringen, indem du regelmäßiger betest oder irgendwelche geistlichen Übungen einbaust. Ja, und das ist eigentlich so ein religiöses Gegenstück von einer Diät. Geistliches Leben aus Gottes Perspektive umfasst jeden Augenblick und jede Facette unseres Lebens. John Ortberg schreibt, Gott ist nicht an unserem sogenannten geistlichen Leben interessiert, er ist an unserem Gesamtleben interessiert. Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 20, denn wir sind sein Gebilde, in Christus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und für Gebilde steht da im Griechischen Poiema. Poema bedeutet Meisterwerk oder kreatives Kunstwerk. Wir sind erschaffen, um Meisterwerk Gottes zu sein. Gott hat uns zur Einheit mit ihm und zu anderen Menschen erschaffen. Er hat uns erschaffen, um mit ihm zu regieren, um mit ihm über die Erde zu herrschen, die Erde zu bevölkern, mit seiner Hilfe. Und Gott hat uns seine Güte bewiesen, dass er uns erschaffen hat. Und das macht auch unser Gefallensein so tragisch. Deshalb sind wir auch oft enttäuscht. Aber was Gott möchte mit uns, ist, er möchte diese Verunstaltung seiner Bilder wieder rückgängig machen. Und er will uns nicht nur halbwegs wieder hinbiegen, sondern er möchte uns zu neuen Geschöpfen machen. Und deshalb ist unsere Geschichte nicht nur eine Geschichte von Enttäuschung, sondern auch eine Geschichte von einer unauslöschlichen Hoffnung. Ich bin immer noch bei dem Buch. Ihr kennt ja alle Märchen. Was ist das Kennzeichen von Märchen? Im Märchen begegnet man oft einer verzauberten Welt. So eine andere Dimension. Und man erlebt, dass diese Welt gar nicht weit weg ist. Man geht in den Kleiderschrank und ist in Narnia. Ja, in Märchen geht es oft um Veränderung und Verwandlung von einem der Hauptdarsteller. Frösche werden zu Prinzen, Enten zu Schwänen, hässliche Enten oder eine Holzpuppe wird zu einem lebendigen Jungen. Und das rührt in Menschen so eine Sehnsucht an, die über das Leben hinausgeht. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja im Evangelium auch so, mit einem entscheidenden Unterschied, dass das Evangelium wahr ist. Jesus hat uns die Existenz und die Erreichbarkeit dieser anderen Dimension nahegebracht. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und die gute Nachricht lautet, dass diese gefallene Welt, wie wir sie kennen, gar nicht alles ist. Es gibt noch diese andere Realität. Das Reich Gottes ist viel näher, als wir denken. Und es steht ganz normalen Männern und Frauen wie du und ich offen. Menschen, die sich selbst vielleicht sogar nie für religiös gehalten haben, sie steht uns offen. Und wir können in dieser Welt leben, und zwar können wir jetzt schon damit anfangen. Und dann wird unsere Geschichte eine Geschichte der Veränderung und des Wachstums werden, wenn wir uns darauf einlassen. Gott bietet uns die Möglichkeit zu einer Veränderung an. Ein Beispiel von Mose. Als die Menschen einmal längere Zeit kein Wort der Hoffnung von Gott gehört hatten, schickte Gott Mose an einem Dornbusch vorbei. Vielleicht ist der Mose an diesem Strauch vorher schon 100 Mal vorbeigegangen. Aber dieses Mal stand der Busch durch Gottes Gegenwart in Flammen. Und Mose fragte sich, das ist doch seltsam, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Und damit begann alles, dass Mose sich etwas aus der Nähe ansehen wollte, dass er bereit war, seine Alltagsroutine zu unterbrechen und Gott seine Aufmerksamkeit zu geben. Er hätte auch in eine andere Richtung schauen können, hätte weitergehen können. Aber damit hätte er den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten und seine Berufung verpasst. Er hätte verpasst, Gott zu begegnen. Aber das tat er nicht und er hielt an und schaute sich die Sache aus der Nähe an. Gott erklärte ihm dann seinen Plan und gab ihm seinen Auftrag. Er sollte die Leitung übernehmen, er sollte zum Pharao gehen, dem Herrscher über eine Supermacht, und ihm den Plan Gottes mitteilen. Und er fragte sich, ob Gott sich da vielleicht nicht im Timing vertan hätte. 40 Jahre vorher, da war er jung, da war er stark gewesen, da hatte er gute Verbindungen zum Königshof, zum Pharao gehabt. Aber jetzt war er ein Niemand, ein unbekannter Hirte in einer vergessenen Wüste, von seinem Volk abgelehnt und von den Ägyptern verfolgt. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen kann? Keiner kennt mich. Ich bin kein großer Redner. Ich bin enttäuscht von mir selbst. Ich bin, was ich bin. Und Gott sagte zu Mose, und er sagt es auch zu uns, ich weiß das alles. Und das ist eigentlich ziemlich unwichtig. Denn ich bin mit dir. Deine Schuld und deine Unfähigkeit, das ist nicht mehr alles, was dich definiert. Du bist, was du bist, aber das ist nicht alles, was du bist. Und du bist noch nicht das, was du sein wirst. Ich bin mit dir. Und Mose fragte Gott, und wer bist du? Gott sagte, ich bin, der ich bin. Gott wollte mit seinem Namen gekannt werden. Der Gott, der schon immer in der Geschichte von Menschen aktiv wurde. Die bereit waren, die sich Sachen aus der Nähe anzusehen. Ob das Abraham und Sarah war, ob das Isaak und Rebekka war. Er ist der Gott, der für sein Volk gesorgt hat. Er hat einen Blick gehabt für seine Kinder, als sie dachten, er würde ihre Not nicht sehen. Er sagte zu Mose, ich bin der Gott, der dich im Schilf gesehen hat, als du versteckt wurdest und als du in die Wüste geflohen bist. Das ist der Gott, der sich in brennenden Dornbüschen verbirgt und immer noch mit einer leisen Stimme flüstert, setz deine Hoffnung auf mich. Ich bin, was ich bin. Geistlich zu wachsen, das bedeutet Veränderung, Verwandlung. Im Griechischen heißt Veränderung Morpho. Und das ist einer der bedeutungsreichsten Begriffe im Neuen Testament. Morpho bedeutet die innere und reale Verwandlung des Wesens einer Person. Und die wurde normalerweise zur Entstehung von einem Embryo im Mutterleib benutzt. Und Paulus benutzt auch dieses Wort im Brief an die Galater, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Und er verglich diesen Veränderungsprozess von uns Christen mit einer geistlichen Schwangerschaft. Er schreibt den Christen in Rom, dass sie von Gott vorherbestimmt sind, in das Bild seines Sohnes verwandelt zu werden. Und da steht für Verwandlung in Römer 8, Vers 29, sumorphizo. Und das bedeutet, dieselbe Form wie etwas anderes zu haben. Geistliches Wachstum ist ein Formungsprozess. In Römer 12, Vers 1, da steht eine weitere Form. Da steht, dass wir uns nicht der Welt angleichen, sondern durch die Erneuerung unserer Sinne verwandelt werden. Und da steht wieder der Begriff Metamorpho. Davon kommt ja das Wort Metamorphose. Eine Raupe verwandelt sich zum Schmetterling und steigt zum Himmel auf. Und wir können als Kinder Gottes verwandelt werden, indem wir immer mehr werden wie Jesus. John Ortberg schreibt, das vorrangige Ziel geistlichen Lebens ist Veränderung. Es geht nicht darum, Christen zu einem reichen Innenleben zu verhelfen oder ihnen eine Menge Informationen über die Bibel zukommen zu lassen, auch wenn das alles gute und wichtige Dinge sind, aber sie sind nicht das eigentliche Ziel. Das vorrangige Ziel geistlichen Lebens ist die Wiederherstellung des Menschen und das ist ein Vollzeitziel. Er sagte, dass er lange Zeit seine Werkzeuge für geistliches Wachstum reduziert hatte auf Gebet, Bibelstudium und ein paar Augenblicke stille Zeit am Tag. Und er sagt, ich brauchte beschämend lange herauszufinden, dass jeder Augenblick des Lebens eine Möglichkeit ist, von Gott zu lernen, wie man mit Jesus leben kann und wie wir im Reich Gottes leben können. Und er entdeckte dann, dass es praktische und konkrete Möglichkeiten gab, näher heranzugehen. Er zitiert Elizabeth Browning, die schrieb, die Erde ist voller Himmel und jeder gewöhnliche Busch steht mit Gott in Flammen, aber nur wer sieht, der zieht seine Schuhe aus. Die anderen sitzen drumherum und pflücken Blaubeeren. Wenn dich jemand nach deinem geistlichen Leben fragt, woran denkst du dann? Denkst du daran, wie jetzt gerade deine stille Zeit aussieht? Und wenn du jetzt gerade ein paar Tage lang hintereinander geschafft hast, in der Bibel zu lesen oder stille Zeit zu machen, leitest du dann davon ab, dass dein geistliches Leben in Ordnung ist? Gott beurteilt uns letztlich nicht nach den Minuten, die wir der stillen Zeit widmen. Wir können den Zustand unseres geistlichen Lebens viel mehr daran messen, indem wir uns fragen, ob unsere Liebe zu Gott und unsere Liebe zu den Menschen zunimmt. geistliche Übungen, Beten, Bibel lesen oder auch Fasten, die sind wichtig. Aber nicht, weil sie beweisen, wie geistlich wir sind, sondern weil Gott sie gebrauchen kann, um uns ins Leben zu führen. Ich habe von diesem Buch, damit bin ich jetzt auch am Ende mit diesem Buch, 4 Exemplare dahingelegt. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, wer ganz schnell ist, dem gehören die. Aber ich wollte nicht, dass die in der letzten Reihe schon wieder so schlecht wegkommen wie letzte Woche. Deswegen könnt ihr euch die gleich nehmen. Und ich habe auch noch eine Liste dahingelegt. Da könnt ihr euch eintragen, wer noch so ein Buch haben möchte. Ich besorge noch eins. Das gibt es nicht mehr neu, aber ich komme da noch gebraucht dran. Tragt euch ein, so viel ich kriegen kann, würde ich dann besorgen. Würde ich euch auch gerne schenken. Es geht in diesem Buch auch viel um geistliche Übungen. Um die Übung, das Tempo zu reduzieren, wie Maria zu werden. Es geht um die Übung, sich zu freuen, auch über kleine Dinge. Es geht um die Übung, anderen zu dienen, besonders im Verborgenen. Es geht um die Übung des Schuldbekenntnisses, um die Übung der Führung durch den Heiligen Geist, um die Übung, über die Bibel nachzudenken. Ich habe jetzt eigentlich nur aus dem ersten Kapitel berichtet, aber nochmal, bei diesen Übungen, da geht es nicht darum, um Gottes Wohlwollen zu verdienen oder Gott zu zeigen, wie tief unsere Hingabe an ihn ist. Diese Übungen, die existieren um unseretwillen. Nicht um Gottes Willen. Gott braucht die nicht. Sie haben auch nur dann einen Wert, wenn sie uns helfen, geistlich zu wachsen. So viel zu dem Buch. Das Endziel der Weisung dieser Bibelvers ist mir noch eingefallen, als einer der ersten Predigten von Klaus Stemmler. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch einmal zurückkommen auf die Gebetswoche. Philipp hatte für Wachstum mal 3 wichtige Ziele genannt. Wahrscheinlich gibt es noch mehr. Aber ich möchte es bei diesen 3 belassen. Jesus ähnlicher werden, Gott besser kennenlernen, Menschen lieben. Und dienen. Vielleicht kennt ihr, Philipp hatte das auch schon angesprochen, vielleicht kennt ihr die sogenannte 3M-Methode. Wie kann man sich zu einem Ziel hin weiterentwickeln? Und das heißt, dass 3 Kriterien ein Ziel ausmachen. Es muss machbar, messbar und motivierend sein. Das bedeutet auch, dass ein Ziel erst dann ein Ziel ist, wenn ich das genauer definiere. Ja, wenn ich sage, ich möchte abnehmen, dann ist das kein Ziel, dann ist das bestenfalls eine gut gemeinte Absichtserklärung. Um ein Ziel zu haben, muss ich aber das genauer definieren und formulieren. Der Satz könnte dann zum Beispiel so lauten, ich möchte bis zum 10. Juli 10 Kilo abgenommen haben. Das sind 4 Monate. Jetzt muss ich mir die Frage stellen, ist es machbar? 10 Kilo in 4 Monaten, das ist nicht zu viel. Und die zweite Frage, ist das messbar? Klar ist das messbar, zur Not kann ich auch noch andere bitten, mich mal mit auf die Waage zu nehmen und so zu sagen, ja, wie viel hast du auf den Rippen? Und die dritte Frage, was motiviert mich dazu? Abzunehmen könnte mich zum Beispiel motivieren. Ja, das hat was mit Emotionen zu tun. Die Aussicht, am 10. Juli shoppen zu gehen, mir ein schönes neues Kleidungsstück zu kaufen und was Altes, was mir viel zu groß ist, endlich mal rauszuschmeißen. Ist ja motivierend, oder? Zurück zum geistlichen Wachstum. Die erste Frage lautet, sind das die Ziele, die wir auch anstreben, Jesus ähnlicher zu werden? Sind das die Ziele, die wir anstreben als Christen? Gott besser kennenzulernen und den Menschen zu lieben und ihnen zu dienen. Wir müssen uns klar werden, wohin wir wollen als Christen. Philipp hatte diese beiden Fragen darunter geschrieben. Wie würdest du das letzte Jahr einschätzen bei dir? Bist du da geistlich gewachsen? Worin bist du geistlich gewachsen? Und welche Ziele hast du für dieses Jahr? Hast du auch Ziele, geistlich zu wachsen? Worin? Und dann, wenn wir uns die erste Frage stellen, ist es machbar? Dabei sollten wir natürlich aufhören, ausschließlich auf unsere Möglichkeiten zu schauen. Wie bei dem Beispiel mit dem Abnehmen vielleicht. Gerade auch bei dem Bibelgespräch, was wir im Moment haben über Elisa, da ist uns das nochmal so richtig deutlich geworden, dass Gottes Möglichkeiten maßgebend sind, nicht unsere Möglichkeiten. Der Elisa hatte einer Witwe gesagt, sie soll so viel leere Krüge hinstellen, wie sie finden konnte. Und dann hat er die alle mit Öl gefüllt und das Öl hörte erst auf, als der letzte Krug voll war. Hätte sie noch mehr gehabt, wären die auch voll geworden. Wäre sie noch wohlhabender geworden. Gottes Möglichkeiten sind unbegrenzt. Wir müssen nicht das bleiben, was wir sind. Es ist messbar. Hier können wir uns immer wieder selber prüfen. Ne? Ist zum Beispiel mein Ego kleiner geworden? Ist es mir immer noch so wichtig wie letztes Jahr, was andere von mir denken? Oder bin ich darin gewachsen? Habe ich Beziehungen zu Menschen aufgebaut? Habe ich diese gepflegt? Hatte ich das Bedürfnis, jemanden Liebesdienst zu erweisen? Jemand, der mir gar nichts zurückgeben kann? Hatte ich das Bedürfnis, jemand von Jesus zu erzählen? Wir können auch bei diesem Messen unsere gute Freunde mit einbeziehen und da im Gespräch bleiben. Es geht nicht darum, dass wir uns auf die Schulter klopfen dabei. Ganz bestimmt nicht. Dann war das ein Schritt nach hinten. Und dann noch beim dritten M. Was motiviert uns, diese Ziele zu erreichen? Ich denke da auch an die Predigt vom Arndt Brettschneider. Unser Lohn, den Gott uns versprochen hat, in der Ewigkeit. Dass der Herr sich darüber freut. Wir werden dazu aufgefordert. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, sondern Lohn im Himmel. Vielleicht motiviert uns aber auch darüber hinaus die leuchtenden Augen unseres Gegenübers, wenn wir von Herzen ihm etwas Liebes tun, ihm einen Dienst erweisen und der auch ankommt aus Liebe. Oder wisst ihr, wie motivierend das ist, wenn man die Taufe miterlebt von jemand, den man zu Jesus führen durfte. Bitte nehmt das doch mit. Denkt darüber nach, was sind deine Ziele? Wohin möchtest du dich entwickeln? Auch an diese 3M. Das haben sich Leute ausgedacht, die waren wahrscheinlich keine Christen, weiß ich nicht. Aber wir können das ein Stück weit auch einfach auch darauf mal übertragen. Definiere mal konkrete Ziele, wo du geistlich wachsen möchtest, wie du das messen kannst und was für dich die Motivation ist. Und denk auch über die Pflanze nach, über diesen Film von ganz zu Anfang. Was ist der limitierende Faktor bei dir? An welcher Stelle läuft das Wasser raus? Was hindert dich am Wachsen im Moment? Vielleicht spricht dich auch aus diesem Buch irgendeine Sache oder eine Übung an. Übung, wie gesagt, als Hilfsmittel, nicht für Gott. Wachstum bedeutet Veränderung. Und bei einer Veränderung, da geschieht was. Veränderung, die passiert von der Gegenwart in Richtung Zukunft. Ab jetzt oder ab morgen oder ab dem Sankt-Nimmerleins-Tag. Veränderungen brauchen Ziel. Eine Absicht ist zu wenig. Und wir müssen uns darauf fokussieren, auf das Ziel hin. Ja? Wir lassen uns ja so leicht immer ablenken und vom Ziel abbringen. Und das ist auch das Bestreben Satans, uns abzubringen. Er möchte nicht, dass Gottes Kinder geistlich wachsen, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie Frucht bringen, dass sie zum Segen werden für andere Menschen. Und die Bibel nennt das auch Streben. Wir sollen danach streben, nach dieser Veränderung. Und das braucht Mut und das braucht Vertrauen. Auch Vertrauen in den, der größer ist als wir und der ganz andere Möglichkeiten hat. Und sie braucht auch, dass wir uns gegenseitig dabei ermutigen, dass wir uns helfen, gegenseitig weiterzukommen und dass wir uns helfen, gegenseitig auch auf dem Boden zu bleiben. Und dafür sind wir zusammengestellt. Ich wünsche euch und mir an erster Stelle, dass ihr geistlich wächst, dass ihr was mitnehmen konntet aus dieser Predigt und das konkret macht in dieser Woche. Gott segne euch.